Im Osten öfter was Neues. Dort wählen viele nicht wie von der Bonner Republik gewohnt, sondern haben einen eigenen Kopf, haben ja auch ganz eigene Lebenserfahrungen. Daraus erwächst Stolz und eben auch Trotz. Verfestigt sich da was oder bleibt alles im Fluss? Auch Deutschland ist mitten im Umbruch, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Keine Insel der Seligen. Nach den Wahlen verändert der Osten die politische Landschaft. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Jana Hensel ist bei uns von der Zeit. Sie sind unter anderem Autorin eines Buches, Wer wir sind, die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. Das haben Sie gemeinsam mit Wolfgang Engler geschrieben. Friederike Haupt ist Parlamentsredakteurin, Korrespondentin in der Parlamentsredaktion, so sagen wir es vielleicht, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier in Berlin. Sergei Lochthofen, Publizist und langjähriger Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen in Erfurt. Und Professor Karl Rudolf Korte, Institut für Politikwissenschaften der Uni Duisburg-Essen. Herr Korte, nach der dritten Landtagswahl im Osten jetzt diskutiert die FDP offen über ein mögliches Ende der Koalition. Also wenn Sie gleich mal auf die Folgen dieser Wahlen sehen, steht die Ampel dieses Mal tatsächlich vor dem Aus?
Nein, das sehe ich nicht. Sie hat, glaube ich, könnte man so zusammenfassen, auch nicht mehr die Kraft, um auseinanderzufallen. Ich sehe hier keine Ampel, die signifikant durch diesen Wahlsonntag sich verändert, sondern sich weiter durchschleppt.
Frau Haupt, Christian Lindner hat ja den Herbst der Entscheidungen ausgerufen. Er fordert Veränderungen oder Entscheidungen und Veränderungen in der Migrationspolitik. Da ist er nahe an der Union. Einen soliden Haushalt, das wissen wir. Und eine bessere Wirtschaftspolitik gegen Rezession. Ist das die richtige Reaktion auf die wirklich verheerende Wahlschlappe? Nicht nur der Ampel, sondern ganz besonders der FDP.
Also das scheint mir doch die für die FDP zunächst mal naheliegendste Reaktion und auch eine, die für ihre Wählerschaft vielleicht erfolgsversprechend scheint. Ich habe nur den Eindruck, die Strategie, die im Moment gefahren wird, also einerseits drohen wir gehen, andererseits sagen, wenn es so läuft, wie wir das wollen, bleiben wir, richtet zurzeit mehr Schaden an, als sie nutzt und auch was die FDP betrifft.
Also entweder oder Messer auf die Brust setzen. Das erinnert an den Wahlkampf in Brandenburg. Und zwar an Dietmar Woidke, der sich vor allen Dingen von der Ampel distanziert hat. Der Dauerstreit war ja eines der Negativthemen für den Wahlkampf, also für die Regierenden dort vor allen Dingen. Woidke hat bewusst Distanz zur, nennen wir es mal so, Berliner Blase aufgebaut und vor allen Dingen zum Bundeskanzler. War das die Strategie, die zum Erfolg geführt hat?
Naja, ehrlich gesagt, das Brandenburger Ergebnis, wenn man auf alle drei ostdeutschen Landtagswahlergebnisse schaut, ist das doch, wo man hinterher den größten, wie sagt man, Katzenjammer empfindet. Ja, Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt, sich maximal von dem Bundeskanzler distanziert, aber er hat den Brandenburgerinnen und Brandenburgern auch gesagt, wenn ihr mich nicht wählt, trete ich zurück. Das führt jetzt zu dem Ergebnis, dass er die AfD, dass er sich leicht gegen die AfD durchsetzen konnte, aber das eben CDU weit unter den Erwartungen geblieben ist, die Grünen rausgeflogen sind, die Linkspartei auch. Also das ist insgesamt kein schönes Ergebnis, was wir da in Brandenburg sehen.
Herr Lochthofen, trotz dieser Versuche, auch von Michael Kretschmer zum Beispiel, der ja auch seinen Amtsbonus in die Schale geworfen hat, bei Bodo Ramelow hat es nicht funktioniert, hat er andere Gründe, jetzt auch Dietmar Woidke. Ist die AfD in allen drei Bundesländern um die 30% rumgekommen, in Thüringen sogar noch einiges drüber? Wie viel hat denn die Stärke der AfD mit der Unzufriedenheit über die Ampel zu tun? Kann man das so einfach miteinander verknüpfen, sagen, weil die Ampel so schlecht performt, ist die AfD, fährt gute Ergebnisse ein oder steckt da noch mehr dahinter?
Naja, die Ampel hat schon was damit zu tun. Also wenn hier erstmal die Frage kam mit der FDP, also der Herr Lindner hat aus meiner Sicht zwei Lebensziele sich gesetzt. Eins, die FDP zerstören, das hat er schon fast geschafft. Und das Zweite, er hat noch ein Jahr vor sich, die deutsche Wirtschaft endgültig zu ruinieren. Das kann man so weitermachen. Da wird man natürlich auch die entsprechenden Wahlresultate haben an dieser Stelle. Unabhängig davon, wie die sich dann noch bekriegen oder miteinander vielleicht auch doch noch was essen oder trinken oder was auch immer. Ja, was Kretschmer anbelangt, das war vollkommen konsequent. Er schaut auf seinen Sack, er schaut hin und das nehmen ihm die Leute ab. Und da kann der Merz auf und runter hüpfen, das interessiert den nicht. Das war in Sachsen schon immer so. Sachsen sind auch ein bisschen anders als die Norddeutschen, sage ich mal. So, jetzt hatten Sie auch Ramelow erwähnt. Der hat einen Dolch im Rücken stecken gehabt. Ja? Das heißt also, er ist ja nicht besiegt worden durch irgendwen, sondern durch die eigenen Leute. Ein Teil davon ist ja in der neuen Fraktion. Das heißt, durch die Wagenknecht-Leute. Da kannst du sehr schlecht als mit Bonus und beliebtester Politiker von Thüringen, kannst du da nichts mehr gewinnen. Da ist schon etwas, was im Osten rutscht und anders ist als im Westen. Und ich würde sagen, die sind gerade dabei aktiv. Nach diesen drei Wahlen sieht man es, das Erfolgsmodell Bundesrepublik zu zerstören. Das ist einfach so.
Sieht das ja, Frau Haupt, auch noch neben der AfD eine weitere Besonderheit und in Parteien sogar eine, die ganz besonders ist, die aus dem Stand heraus nicht nur in die Landtage gekommen ist, sondern auch in allen drei Bundesländern ein wichtiger Machtfaktor ist, auch ein Faktor, um eine handlungsfähige Regierung aufzubauen, die das BSW. Wenn man sich jetzt mal die Erfolge der AfD und des BSW in Thüringen, sind das ja mehr als die Hälfte der Wähler. Sie könnten sozusagen zusammen koalieren, wenn man sich mal ansieht. Wie weit hat sich denn der Osten da vom Westen in diesen Wahlentscheidungen wegbewegt?
Wenn man es mal optimistisch betrachten will, ist es vielleicht gar nicht nur eine Wegbewegung, sondern auch eine Forderung nach einem Konflikt, der offen ausgetragen wird und nicht weggesteckt wird, kleingeredet wird, runtergeschwiegen wird. Und das sind nicht Hilferufe, das wäre zu plump und auch eine Verkennung der Gefährlichkeit. Aber es ist meiner Meinung nach der Wunsch, sich von einem Rechtfertigungsdruck gegenüber dem Westen zu befreien. Auf die eine oder auf die andere Weise, was zum Beispiel das Thema Krieg und Frieden angeht. Und das, würde ich sagen, könnten Westdeutsche, nicht die Westdeutschen, aber viele Westdeutsche noch viel ernster nehmen und Schlussfolgerungen ziehen, die vielleicht mehr sind als nur, hört auf, die Nazis zu wählen oder Frau Wagenknecht ist eine dekadente Westdeutsche. Damit ist es, glaube ich, nicht getan.
Könnten das denn Westdeutsche als Provokation empfinden, diese Wahlentscheidung ganz bewusst zu sagen? Viele
ganz AfD-Wähler ehrlich gesagt, die westdeutsche Perspektive auf den Osten finde ich nicht, ist nicht die interessante Frage. Ich würde sagen, Frau Haupt hat da völlig recht. Also Sarah Wagenknecht ist eine Ostdeutsche, auch wenn man das mitunter vergessen kann, weil sie viel im Saarland bei ihrem Mann Oskar Lafontaine ist. Aber nein, der Osten ist heute sehr viel anders. Er wählt sehr anders. Und ich glaube, das hat eben, Frau Haupt hat es ganz richtig gesagt, das hat eben auch Gründe. Über die einen kann man sich mehr freuen als über die anderen. Aber der Erfolg von des Bündnisses Sarah Wagenknecht hat entscheidend damit zu tun, dass sich auch im demokratischen Spektrum sehr viele Ostdeutsche wünschen, dass man anders auf diesen Ukraine-Russland-Konflikt schaut, dass man anders darüber spricht, dass die Bundesregierung sich stärker als bisher zu diplomatischen Bemühungen sozusagen bewegt. Und ehrlich gesagt, dass dieser Wunsch jetzt auch einen politischen Ort hat und in die Parlamente getragen wird, das halte ich für sehr richtig. Zumal wir eben sehen, die AfD profitiert sehr stark davon, dass die Leute das Gefühl haben können oder sehr bequem sagen können, ja, wir wählen Protest, die etablierten Parteien vertreten unsere Ansicht nicht. Insofern glaube ich, würde ich mir wünschen, ich teile die Position von Frau Wagenknecht in der Frage nicht und ich sehe auch mit gewisser Besorgnis, dass sie diesen Konflikt ein bisschen zu populistisch bewirtschaftet. Aber wenn das BSW ein wenig dazu beitragen kann, dass die ostdeutsche politische Landschaft sich befriedet, ist mir das total recht.
Wir werden die gesamtdeutsche Perspektive natürlich auch noch beachten und gleich noch besprechen. Das Thema Ukraine und Frieden ist natürlich viel wirksamer, was die Wünsche angeht, der Bevölkerung bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr untergebracht.
Aber der Wählermarkt im Osten wurde schon früh als moderner als im Westen bezeichnet. Er ist anders, er ist unvergleichbar. Die Ostidentität bricht geradezu durch, kann man sagen, bei wählerischen Wählern. Denn es gibt keine Bindung an Parteien, woher sollte sich die entwickeln?
Aber Herr Kottes, die
Volatilität ist viel größer. Insofern
in Teilen der Gesellschaft
ist die Situation eine andere, wie praktisch die Wahlergebnisse zustande kommen. Und damit auch die Neuerungskraft mit neueren Parteien, die durchkommen können, situativer, reflexhafter. Und das finde ich einfach interessant. Ich würde es eben nicht als eine Modernisierung bezeichnen, sondern als eine praktisch eine andere Perspektive auf den Parteienwettbewerb, der jetzt in den üblichen Mustern durchkreuzt ist und sich verändert hat. Und ob das dann auf den Westen übertragbar ist, das sehe ich in dieser Form nicht. Aber wir sehen eben eine ganz eigene Formation, die jetzt noch mal besonders zum Tragen gekommen ist, weil wir vom Wahlkalender her 3 Wahlen hintereinander hatten mit dem Osten.
Und weil der Osten, genau. Aber darf ich, Herrn Korte, ich lese ja immer aufmerksam Ihre Texte, wundere mich ein bisschen, auch, dass Sie von Wählermarkt sprechen, das ist eine eigenartige Vokabel. Aber Herr Korte, der ostdeutsche Wählermarkt, um Sie da mal einmal zu zitieren, der ist in Teilen volatil, aber nicht insgesamt volatil. Wenn Sie in die Bundesländer schauen, Herr Woidke hat jetzt ein Bundesland verteidigt, nämlich Brandenburg, das seit 1990 von der SPD regiert wird. Mhm. Sachsen wird seit 1990 von der CDU regiert. Im Prinzip alle Bundesländer im Osten werden mehr oder weniger von der demokratischen Kraft seit Anbeginn dominiert, die von Anfang, also wir haben auch extreme Bindungen, die sind auch längst entstanden in 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren Wiedervereinigung, und wir haben einen gewissen Anteil der Bevölkerung, den man durchaus als volatil bezeichnen kann. Aber den kompletten Wählermarkt, als das halte ich für übertrieben.
Ja, aber die Demokratie ist schon auf dem Rückzug. Also wenn ich jetzt die Situation in Brandenburg sehe, jüngst, und in Thüringen noch deutlicher, das heißt, die halbwegs demokratischen Parteien, da zähle ich die Linke alle jedesfalls dazu im Osten, die sind nicht mehr in der Lage, ohne weiteres sozusagen eine Koalition zu bilden, in der irgendetwas beschlossen werden kann. Und an Thüringen sehen Sie auch das so schön. Die ersten 20 Jahre Primus, das heißt die geringste Arbeitslosigkeit, geringere Arbeitslosigkeit als im Ruhrgebiet.
Wegen hoher Abwanderung,
Herr Lochthofen. Ging ganz gut, sagen wir, voran, und jetzt werden sie durchgereicht nach hinten. Sie hatten 5 Jahre Minderheitsregierung, das funktioniert nicht, das konnte jeder vernünftige Mensch vorher sagen. Und jetzt haben sie eine ganz schwere Situation, wo sie irgendwo eine Stimme oder 2 Stimmen herkriegen müssen oder die anderen was verlieren. Ich will nur sagen, diese Situation hat der Wähler verursacht. Das hat jetzt nicht die Politik, weil Ramelow war relativ beliebt und die anderen gingen auch. Das heißt also, an dieser Stelle ist der Wähler doch an einem Punkt angekommen, er zerstört seine Lebensgrundlage selbst.
Aber wenn Sie sagen, die Demokratie ist auf dem Rückzug, die Wahlbeteiligung in Brandenburg war jetzt so hoch wie seit 1990 nicht. Das ist erstmal ein Erfolg für die Demokratie, finde ich. Denn auch wenn Parteien, die in Teilen oder in Gänze in diesen Ländern als rechtsextremistisch gelten, gewählt werden, zeigt das ja, finde ich, bevor man dann die Parteien beschreibt, erstmal, dass die Leute Lust haben auf Demokratie und eben nicht zu Hause bleiben und sagen, bringt doch eh nichts.
Vorstellung von Demokratie. Ich binde Demokratie schon an Demokraten. Das heißt, der Umstand, dass vielleicht nicht in Brandenburg, aber in anderen Regionen viele Menschen gegangen sind und die AfD zusätzlich gestärkt haben. Denn wir trösten uns ja schon von Scheibe zu Scheibe, das heißt von Wahl zu Wahl. Erst waren es 10%, dann waren es 20%, jetzt sind es 30%. Wir können ja das Diagramm weiterführen. Was passiert bei der nächsten Wahl, wenn jetzt im Augenblick tatsächlich wieder durch die Situation, zum Beispiel in Thüringen oder in Brandenburg, keine richtige Regierung zustande kommt? Wir wissen nicht, wie die Wagenknecht-Leute im Einzelnen reagieren. Die Katja Wolf in Thüringen ist eine vernünftige Frau, der traue ich sehr viel zu. Aber wir wissen nicht, was sozusagen da noch alles passieren kann. Und an dieser Stelle glaube ich, wir sind in einem Prozess, wo uns der Osten langsam verloren
geht. Aber kommen wir weiter, Herr Lochthofen, damit, dass wir die Wählerinnen und Wähler beschimpfen?
Ich kann das machen, weil ich Journalist bin. Ich bin kein Politiker, ich muss nicht gewählt werden.
Ich stimme Ihnen völlig zu, dass also die Situation ist besorgniserregend. Niemand freut sich über 30% Wahlergebnisse für die AfD. Aber die immer gleiche Schlussfolgerung daraus, die Wählerinnen und Wähler zu beschimpfen, offen gestanden, Herr Lochthofen, davon hat die AfD in den letzten 10 Jahren nur profitiert. Sie ist gewachsen und gewachsen und gewachsen.
Sie hat vor allem auch profitiert, dass in den Familien, im privaten Bereich, an der Arbeit, die Menschen nicht demokratisch gestanden haben, sondern dem Konflikt ausgewichen sind. Sie haben zugelassen, dass eine Erzählung erzählt wird, dass alles schlimm sei, dass alles niedergeht im Osten.
Nein, das ist zu pauschal.
Das stimmt nicht.
Gerne würde ich noch mal das Wort volatil aufnehmen, also großen, umgangssprachlich großen Veränderungen unterworfen. Karl Rudolf Korte, ich habe ja nicht ohne Grund am Anfang die überschaubare Bonner Republik genannt. Jetzt sind diese alten Mehrheiten perdu. Mhm. Bedeutet das gleichzeitig, dass das, weil wir in Deutschland ja auch etwas anderes gewohnt sind, vor allen Dingen in Westdeutschland, auch eine Instabilität des politischen Systems oder der Politik?
Sehe ich nicht so. Also erstmal vom mein Buchtitel, das letzte Buch hieß oder heißt Wählermärkte, daher kommt das nochmal zur Aufklärung. Und damit ist nicht das ökonomische Prinzip, sondern die Gesprächssituation auf einem Wochenmarkt gemeint. Und ich spiele praktisch in den Kapiteln Koalitionsmärkte, Parteienmärkte, Medienmärkte, Führungsmärkte durch, weil ich glaube, der Schlüssel zu allem ist der, die Gesprächsstörung zwischen Regierenden und Regierten. Und wenn wir hier eine Resonanz wiederherstellen, kann man auch Veränderungsprozesse auslösen. Um die Frage einzuordnen, ich sehe einfach, dass Defizitparteien immer dann entstehen, wenn vom Abbild der Gesellschaft viele nicht mehr den Eindruck haben, dass die Parteien sie repräsentieren. Und dann entstehen die in diesen Nischen. Das kann eine AfD-Nische sein, das kann aber auch ein anderes Empörungsunternehmen sein wie BSW. Und die Leute differenzieren durchaus dabei. Das BSW gilt für viele viel weniger radikal. Es ist viel weniger staatstragend als die eine oder andere Partei. Viel mehr kümmernd als die AfD und auch die Linke offenbar auch. Insofern hat es eine sehr interessante Lücke eingenommen. Das, was mir schwerfällt, perspektivisch einzuordnen, ist zu sagen, welche Zukunft damit zusammenhängt, weil sie die einzige Partei ist bislang, die nicht so über einen klassischen Konfliktfeld gesellschaftlich verortet ist, sondern eher über so ein Talkshow-Mandat und sehr personenbezogen ist und weniger in der klassischen Ausrichtung wie die anderen Parteien. Insofern bin ich unsicher, ob das Situative, das Momentum, was jetzt für Sie spricht, ob das noch länger trägt. Aber die Demokratie funktioniert sehr, weil sehr viele Menschen sich jetzt auch beteiligen, einbringen. Am Wahlergebnis, an den Wahlbeteiligungen sieht man das. Und sie formieren praktisch auf Druck andere Konstellationen. Wir müssen postmoderne Regierungsbildung angehen. Wir haben jetzt im Osten das Brombeerland, was sich entwickelt. Das ist erstmal, ich sehe sehr viel stabile Verhältnisse unter neuen Vorzeichen.
Das heißt, Brombeerland bedeutet also die Brombeer-Koalition aus SPD, CDU, BSW. In Brandenburg gibt es die Abweichung noch, dass die CDU ja da gar nicht gebraucht wird. Wenn man sich jetzt, hat ja nicht mehr so sehr viel Zeit, sondern jetzt geht es richtig los. Das BSW wird ja im Prinzip auch ins kalte Wasser geworfen oder lässt sich da reinwerfen. Wie sieht das eigentlich inhaltlich aus mit diesen neuen Konstellationen? Wir haben ja die Erfahrung der Ampel, da hat es offensichtlich nicht funktioniert. Gibt es da eine Chance, etwas Neues zu kreieren durch diese Wahlergebnisse im südlichen Ostdeutschland?
Ich finde die Voraussetzung der Frage schon interessant, denn in Brandenburg scheint es mir so zu sein, dass die CDU durchaus gebraucht wird, obwohl BSW und SPD eine rechnerische Mehrheit haben, weil eben das BSW eine Blackbox ist und Herr Woidke gar nicht genau wissen kann, wie verhalten die sich denn, wenn wir eine Abstimmung haben über ein Gesetz, das denen nicht so richtig passt. Also es sind alles Leute, die ganze Fraktion sind Leute, die noch nicht in einem Landesparlament, geschweige denn Bundesparlament gesessen haben, also vollkommen unerfahren, möglicherweise auch mit einer Agenda individuell, die vielleicht sehr weit abweicht von der von Herrn Krumbach, dem Landesvorsitzenden. Also da bemüht sich Herr Woidke auch deswegen um die CDU, weil er noch gar nicht genau weiß, wie sehr er die brauchen wird. Und inhaltlich ist es tatsächlich in Brandenburg vielleicht sogar einfacher als in anderen Ländern oder auch im Bund, also geschweige denn im Bund, da ist ja die Ukraine-Politik noch mal ganz anders zu bewerten. Herr Woidke ist ein konservativer Sozialdemokrat, das kommt dem BSW, glaube ich, entgegen. Weil er ein Sozialdemokrat ist und kein Neoliberaler. Aber es wird super schwierig, gerade also auf Bundesebene im Moment noch kaum vorzustellen, wegen dieser Krieg- und Friedenfrage, die ja das BSW schon inhaltlich stark definiert. Also das ist ja nicht nur eine Talkshow- und Wagenknecht-Partei, sondern schon eine Friedenspartei, die jetzt das Momentum hat durch den Krieg.
Das ist ja immer noch erstaunlich, dass ein Thema, das mit Landespolitik überhaupt nichts zu tun hat, eine solche Rolle gespielt hat. Also es gibt ja zwar auch dann Wertungen, dass die gar nicht so weit vorne waren, das Thema Ukraine-Krieg. Ja,
sozialpolitisch interpretiert.
Nein, das hat auch eine Mentalitätsgeschichte. Also natürlich hat es eine innenpolitische Dimension. Die Thüringerinnen und Thüringer, die Sachsen und auch die Brandenburger wissen, dass die Außenpolitik nicht in ihren Landeshauptstädten gemacht wird. Deswegen kann man ihnen sozusagen dieses Argument verpufft. Nein, sie haben das gewählt, um ein Zeichen zu setzen, um einen Diskurs zu öffnen. Und ich glaube auch, das ist gar nicht so wenig, Herr Kehler, das ist gar nicht so wenig, weil wenn Sie in die Region schauen, wenn Sie in den Osten schauen, dann merken Sie, wenn Sie mit den Leuten reden, das Thema beschäftigt die Menschen, gerade die älteren Menschen, außerordentlich stark. Ich habe manchmal das Gefühl, es beschäftigt die Ostdeutschen, die älteren Ostdeutschen sogar stärker als die Westdeutschen. Man teilt eine gemeinsame, wenn auch ambivalente Geschichte, sozusagen mit diesen Räumen. Und dass dieses Gefühl politisch ausgedrückt werden darf und artikuliert, dafür ist Politik da.
Ja, das ist ja das,
und
das,
glaube insofern ich, ist das ja keine Frage, jemand. Ob es in einem Landestag, in einem Landtagswahlkampf eine Rolle spielt oder in einem Bundestagswahlkampf.
So meinte ich das ja auch gar nicht, dass das Thema, natürlich kann man über alles diskutieren, auch im Landtagswahlkampf wird ja auch vieles Sachfremdes diskutiert, aber es ist trotzdem auffällig, wie stark das diskutiert worden ist. Ja, es
transferiert praktisch in eine verteilungspolitische Dimension, weil der Krieg Geld kostet, ist ja für uns das Geld weniger da, sozialpolitisch gewendet. So wird natürlich das auch übertragen und insofern wird das ein innenpolitisches Thema. Aber dieser Friedenspopulismus wird natürlich auf einer Bundesebene beim Bundestagswahlkampf so nicht verfangen, weil es kennt keine Partei der Mitte, die ja wirklich offensiv mit Mara Wagenknecht zusammenarbeiten
kann. Genau. Aber das ist aber die,
das
die
in den Ländern überhaupt
ja,
nicht der Fall.
Die Frage ist ja noch rechnerisch passiert.
Da hat ja jetzt das BSW gesagt, also da muss irgendwas auch in den Koalitionsverhandlungen auf Landesebene passieren in dieser Frage Ukraine. Jetzt könnte man ja sagen, okay, da steht in der Präambel des Koalitionsvertrags, die Bundesregierung soll sich mehr für Diplomatie und weniger Waffen an die Ukraine einsetzen. Das wird wenig bewirken. Damit wäre dann das BSW saturiert.
Das wäre höchstwahrscheinlich der Prozess. Und die Frage wird sein, ob Sarah Wagenknecht eher in der Opposition das eine Jahr mit Blick auf die Bundestagswahlen verbringen will oder ob sie aus den Regionen, wo durchaus verantwortungsvolle Leute sind, Druck bekommen und sagt, du hast zwar hier die Stimmen geholt, das ist ja gar keine Frage. Keiner hätte ja die Leute, die jetzt in der Partei sind, in Thüringen oder in Sachsen oder in Brandenburg gewählt. Die wären einfach versunken. Mit Sarah Wagenknecht haben sie natürlich eine Galionsfigur auf diese Art und Weise. Und sie hat einen großen Einfluss darauf. Aber ich glaube, der Pragmatismus an dieser Stelle, darauf hoffe ich zumindest, wird siegen. Und dann sagt, pass mal auf, wir machen hier eine schöne Präambel für dich mit allen drum und dran und schauen mal in Thüringen, dass kein Staatsunternehmen, in dem der Staat mit drin ist, Waffen liefert. Gibt es sowieso nicht so gut wie nicht. Ja. Dann können wir das alles machen und dann machst du in Berlin das andere und wir machen hier das und beweisen, dass wir etwas schaffen können. Ja. Aber ich glaube, das ist noch nicht bei Sarah Wagenknecht noch nicht entschieden. Sie ist eine kühl denkende, kalkulierende, kluge Frau. Aber skrupellos, sage ich mal, an dieser Stelle ganz einfach. Ohne jegliche Verantwortung hat sie mit Oskar irgendwo auch gemeinsam. Das heißt, an dieser Stelle wird sie drauf bestehen.
Ich glaube auch nicht, dass man Frau Wagenknecht so einfach abspeisen lassen wird, abspeisen wird können. Und die Präambel wird sich das BSW sehr genau anschauen. Aber interessant ist ja, das ist ja gar nicht das einzige Streitthema. Wenn man beispielsweise nach Sachsen schaut, gibt es dort inzwischen Konflikte über einen möglichen Corona-Ausschuss, auf dem das BSW besteht und dass man gerne den Koalitionsvertrag reinverhandeln würde und dass der CDU, die ganze Zeit in Regierungsverantwortung während der Pandemiejahre war, gar nicht recht ist. Also so ganz so reibungslos wird das alles nicht ablaufen. Oder Frau Haupt, was sagen Sie?
Ich finde es auch interessant, was Sie sagen und wollte noch an ein Element des Krieg- und Friedenthemas anknüpfen. Es ist ja durchaus so, dass zum Beispiel die Polen oder die Balten ganz anders auf die Ukraine-Krieg- und Friedenfrage schauen als die Ostdeutschen oder viele in den ostdeutschen Bundesländern. Weswegen es meiner Meinung nach auch deswegen ein politisches Thema ist, weil dort ein Teil der Bevölkerung dieses Landes seine Sicht auf die Dinge auch gegen den Westen sozusagen abgrenzt. Ja, also das ist insofern auch ein, sage ich jetzt mal, ein Mittelfinger an den Westen, diese Position zu wählen und zu vertreten, gar nicht nur in Bezug auf Krieg und Frieden, sondern auch auf das, wie wir lassen uns doch von euch nicht sagen, dass wir jetzt schon wieder dem Ami hinterherrennen und dass wir schon wieder
klein bleiben. Das ist ja interessant. Also da brauche ich jetzt, ich kann ja auch nichts für meine Herkunft aus Westdeutschland. Ich erinnere mich an die Zeit von 1990, da wurden die Sowjets, wie sie damals hießen, als Besatzer empfunden, in den ersten Jahren der Besatzung sogar als Unterdrücker. Und jetzt diese Affinität zu Russland.
Sie kennen nur die Narrative. Die sind natürlich geschrieben und gesprochen worden von Menschen, die zum Teil im Widerstand gestanden haben, die zum Teil in den neuen Parteien sich engagiert haben. Es gab viele Menschen, die haben in der Diktatur wunderbar gelebt. Die haben noch eine Rechnung offen. Da ist vieles passiert, was ihnen nicht gefällt. Sie sind heute Rentner, ihnen kann nichts passieren in Deutschland. Die können protestieren, machen. DDR wäre es anders gewesen. Ja, da muss man auch als Rentner aufpassen. Das ist heute ein bisschen anders. Das heißt, es ist eine Melange zwischen Leuten, die zum Teil auch in der Familie höchstwahrscheinlich schon in den 30er Jahren so gewählt haben. Die kommen dazu. Und in der Summe entsteht dann am Rand sozusagen eine kritische Masse, die wächst im Augenblick. Und es gibt ja so dieses Narrativ, ja, den Leuten geht es nicht gut und denen geht es schlecht. Und deswegen, weil alles so schlimm ist, deswegen wählen sie auch extrem. Nein, Wenn Sie nach Sonneberg schauen, da wo der erste Landrat gewählt worden ist und wo wir alle gesagt haben, um Gottes Willen, gibt es denn sowas? Ja? Es ist ein ganz kleiner Kreis, der wird künstlich am Leben gehalten, der wird am Tropf gehalten, wäre sofort pleite. Der Mann, der da an der Spitze ist, der arbeitet, indem er immer wieder Bittbriefe nach Erfurt an die rot-rot-grüne Regierung schreibt, damit sie ein paar Millionen rüberschieben. Und gleichzeitig ist der Kreis einer der wohlhabendsten. Da gibt es kaum Arbeitslose. Die arbeiten zum Teil in Pranken, die ganzen Leute. Das heißt also, denen geht es sehr gut, gemessen an dem, wie es ihnen vor 25 Jahren ging.
Ach, Herr Lochthofen, das ist wirklich Quatsch, was Sie erzählen.
Nein, also entschuldigen Sie bitte, da müssen Sie aber dahin fahren.
Das lässt sich auch durch Zahlen nicht belegen. Gerade in Südthüringen, das sind die überaltertsten Gebiete des Landes. Sie haben einen unglaublich hohen Anteil an Mindestlohnempfängern in genau diesen Arbeitsamtsbezirken, in denen die AfD im Moment sehr, sehr stark ist. Und wenn Sie sich auf die Zahlen derer angucken, die die AfD wählen, Herr Lochthofen, dann muss ich Ihnen, dann schauen Sie sich die Zahlen an. Das sind die Alten, das sind die über 70-jährigen Ostdeutschen, die nicht AfD wählen. Also die ihre Diktaturschäden, von denen Sie hier so ein bisschen raunen, sozusagen eigentlich am meisten bitte, in sich tragen.
Sonneberg ist ein prosperierender Kreis im Osten.
Nein, das stimmt nicht, Herr Lochthofen. Das sind Kreise, die liegen an der bayerischen Grenze. Die profitieren seit Jahrzehnten davon, dass die Leute auspendeln, im Westen leben und so weiter. Aber die Löhne, die vor Ort gezahlt werden, und das sehen die Leute, weil sie sich vergleichen mit den Löhnen, die in Westdeutschland gezahlt werden, die liegen im Schnitt 20% unter denen. Herr Lochthofen, die Jungen haben AfD gewählt. Und zwar zu derartig beängstigenden Zahlen. Sie müssen mal ihr Narrativ der Gegenwart anpassen. Es sind inzwischen die jungen Leute, die AfD wählen. Und warum sie das tun, und das ist ehrlich gesagt, das ist hochgradig beängstigend. Und da kommen Sie mit Ihrer Beschimpfung der Ostdeutschen nicht mehr weiter.
Dadurch, dass die Gesellschaft überaltert ist, sind viele kluge Frauen in den letzten 30 Jahren aus diesen Gegenden weggegangen. Die fehlen. Die fehlen einfach. Und die Entwicklung ist nicht so. Das ist jetzt nicht die Lausitz. Das ist jetzt nicht irgendeine Gegend, wo es vielleicht wirklich auch sehr kompliziert ist mit der Wirtschaftslage. Auf der Lausitz geht's ganz Sonneberg gut. Ist eigentlich auch schon zu DDR-Zeiten gar nicht so schlecht gewesen. Das heißt, die leben durchaus besser als in vielen Regionen Westdeutschlands, sind immer deutlich unzufriedener.
Aber ich will mal ein Argument vielleicht einbringen, was die Unterstellung der extrem hohen Rationalität in Frage stellt. Also ich habe das heute Morgen im Gespräch mit meinem Mann assoziiert mit so Frauen, die mit Männern zusammenleben, die gut verdienen und ihnen ein schönes Haus hinstellen und sagen, hol dir doch ein Auto. Und trotzdem sind die Frauen unzufrieden. Da kann man jetzt nicht sagen, wieso, ich biete dir doch alles, hier ist dein Leben. Sondern das
ist immer eine andere Welt. Ich meine, in Ostdeutschland ist es eh etwas anders. Da haben die Frauen immer mitgearbeitet, das ist ganz normal.
Ja, aber das war jetzt kein Mann-Frau-Vergleich, sondern ein Vergleich von Macht und
Ich will nur sagen, dass die klugen Frauen zum Teil weggegangen sind. Deswegen die Überalterung der Gesellschaft in Ostthüringen und Südthüringen. Weil die vielen weggegangen sind, wollten nicht in dieser Region aufwachsen.
Vieles ist begrenzt, zum Beispiel auch unsere Zeit. Ich habe ja gesagt, wir brauchen auch die gesamte deutsche Perspektive. Was bedeutet das auch für den Rest des Landes, Karl Rudolf Korte? Diese neuen politischen Realitäten, jetzt zumindest in den drei Bundesländern, die da gewählt haben und so gewählt haben, wird das auch Auswirkungen auf das politische Leben in Westdeutschland und damit auf Gesamtdeutschland haben? Wir haben schon darüber gesprochen, genau einem Jahr ist Bundestagswahl. Wird das abfärben oder bleibt das ein ich will nicht sagen Phänomen, aber eine ostdeutsche Besonderheit?
Wir haben auch im Westen schrumpfende Gesellschaften. Wir haben auch im Westen demografische Angst, die damit zusammenhängt, die auch mit diesem Altersthema zusammenhängt. Dadurch so eine Wagenburg-Mentalität, die sich ausprägt. Aber weniger in der gleichermaßen. Also die Dramatik ist nicht gleichermaßen, das sehe ich nicht. Und bislang bei den sogenannten Hauptwahlen haben wir auch komplett andere Ergebnisse. Sodass es immer 85% mittige Wähler bislang gab. Ich sehe nicht in dieser fundamentalen Ausrichtung, dass bis zur Bundestagswahl daran sich dramatisch etwas ändert. Die Zusammensetzung wird schwieriger sein. Aber die Mitteparteien, die bisher auch vom Stil her in einer besonderen Ausprägung existieren, mit Akteuren auch, die nicht populistisch daherkommen und deshalb durch ihre Bekanntheit immer wieder gewählt werden, das ist ein besonderes Phänomen, was ja unser Wahlsystem und unsere Ergebnisse auch von anderen europäischen Ländern unterscheidet.
Entschuldigung, ich habe noch eine konkrete Nachfrage.
Es ist verlässlich langweiliger als in anderen Ländern,
auch als die Typen.
Herr Söder ist eine Sonderkategorie. Herr Söder arbeitet inzwischen sehr populistisch und Herr Merz
auch. Ich habe eine konkrete Nachfrage noch. Es gibt ja auch im Westen inzwischen AfD-Hochburgen. Ja, welche Rolle wird das BSW da spielen? Gibt es da auch ein Milieu oder gibt es da eine Erwartungshaltung, die möglicherweise Sarah Wagenknecht...
Also die AfD ist erstmal eine gesamtdeutsche Partei und die doppelt so viel Wählerinnen und Wähler leben im Westen, nicht im Osten. Das ist von der Größe. Aber die Symbolik ist natürlich eine andere, wenn die jetzt in einem Landtag die größte Fraktion stellen. Insofern ist die Dramatik anders. Aber BSW, klar, wird eine Rolle spielen. Ich glaube, 10 oder 11 Landesverbände sind schon gegründet worden. Insofern ist das jetzt ein Versuch, nach der Europawahl sich weiter zu stabilisieren, aufzubauen, zu mobilisieren mit einzelnen Themen. Aber das wird auch als Empörungsunternehmen im Westen auch funktionieren, aber nicht gleichermaßen in der gleichen Dimension. Das sehe ich nicht, sondern ich sehe hier viel mehr verfestigte Parteistrukturen und Identifikationen, die mit Mittepotenzial ausgerichtet sind.
Wobei ja bei der sogenannten Sonntagsfrage zur Bundestagswahl, das BSW ja auch so knapp an der 10% könnte kratzt. Also so ganz ohne Auswirkungen wird das nicht sein.
Da sind wir ja alle mit dran beteiligt, dass das so ist.
Allerdings würde ich sagen, also natürlich, die AfD ist im Osten beängstigend und stark. Aber dass sie nur ein ostdeutsches Phänomen wäre, das kann man längst nicht mehr sagen. Nein. Schauen Sie nach Österreich, dort wird bald gewählt. Die ultrarechte FPÖ führt dort die Umfragen an. Schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie zu den Republikanern in die Vereinigten Staaten. Wir haben eine Situation, vor allem im ländlichen Raum, dass Faktoren für Rechtspopulisten, für Rechtsextreme, für ultrarechte Einstellungen extrem befördern. Herr Lochtofen hat es gesagt, Überalterung, Vermännlichung, Entleerung, geringe Institutionendichte, prekäre Vermögenssituationen und so weiter. Also wenn Sie in den ostdeutschen ländlichen Raum schauen, dann finden Sie dort in einem ganz anderen Umfang, Herr Lochtofen, als im Westen, eine Situation, die diese politischen Einstellungen befördern. Die politischen Einstellungen jedoch selbst, die finden Sie längst
entschuldigt, warum er AfD will. Schauen Sie, vor 25 Jahren war die Lage wirklich in den Ostländern katastrophal. Die Arbeitslosigkeit war groß, die Leute sind rumgeschubst worden. Die meisten Biografien sind gebrochen worden, verändert worden. Ob sie das wollten oder nicht, spielte alles. Das war damals wirklich eine schwere Situation. Da haben die sich zusammengerafft und haben gesagt, wir wählen etwas, was eventuell nach vorne führt. Es ist ja heute eine Situation, wenn Sie die Leute einzeln befragen, auch im Osten, wie geht es Ihnen denn persönlich? Gut. Aber das alles drumherum ist schlimm. Und dieses Narrativ, das ist sozusagen von draußen reingetragen. Und daran profitieren natürlich sowohl die AfD als auch die Wagenknecht-Leute. Das heißt also, das Gefühl zu erzeugen, dieses Land bricht zusammen. Herr Höcke spricht inzwischen vom Failing State. Das heißt also, wie Somalia, so ungefähr so ein Zustand. Was für ein Unsinn. Und das haben wir uns alle gemeinsam einreden lassen. Ich habe ja am Anfang Ihre Frage zwar gut verstanden, aber nicht geantwortet auf die AfD, weil ich schon wieder mit der AfD losging. Ich wollte mich davon distanzieren, gut, also, das geht gar nicht.
Aber ich kann Ihnen jetzt nicht ersparen, dass wir noch
mal... Ja, ich verstehe Sie schon.
Frau Hensel hat gerade bei der Aufzählung, was da das Besondere ist an dieser neuen Situation, gerade in Bezug auf die AfD, einen Begriff nicht genannt, den nenne ich jetzt TikTokisierung. Mhm. Und damit sind wir bei den jungen Leuten. Ich glaube, das haben wir gerade nur ganz kurz abgesprochen. Da müssen wir etwas genauer drauf eingehen. Was bedeutet das jetzt auch für zukünftige Wahlentscheidungen? In Brandenburg kam noch dazu, dass das Wahlalter bei 16 schon war. Das spielt auch eine Rolle. Die Erstwähler haben einen weiten Abstand die AfD als in Brandenburg als stärkste Partei gewählt. Was läuft da gerade ab und was machen die anderen falsch? Oder sind sie da völlig machtlos, wie die AfD TikTok, also das heißt die sozialen Netzwerke, aufrollt?
Nee, sie sind vor allem ahnungslos. Ich halte das in erster Linie für ein Bildungsthema. Ich glaube, die etablierten Parteien haben noch nicht wirklich verstanden, was das ist. Ich habe auch schon mit vielen Politikern, Bundestags- und Landtagsabgeordneten gesprochen, die zugeben, gar keine TikTok-App auf dem Handy zu haben, also nicht einmal reingeguckt zu haben in ihrem Leben. Und wenn man dann den Wahlkampf in Brandenburg betrachtet, den ich jetzt besser kenne als die anderen beiden, weil ich ihn als Korrespondentin begleitet habe, da hat der SPD-Generalsekretär gesagt, wir erreichen unsere jungen Wähler ab 16 über Facebook und Instagram. Wir brauchen TikTok nicht. Und die AfD ballert da rein und ballert nicht nur Videos, wo AfD-Politiker sagen, wir sind von der AfD und wollen das und das, sondern die setzen Themen. Da sind Leute zu sehen, die sagen gar nicht, die nehmen das Wort AfD gar nicht in den Mund, sondern sagen nur, scheiße, ich bin hier in der Fußgängerzone und überall dunkle Männer. Das ist ja ätzend. Da hat er mir auch noch meine Bratwurst aus der Hand geschlagen. Und das fällt dann einfach erstmal in Unterbewusstsein von Leuten oder auch ins Bewusstsein. Und wenn dann irgend so ein AfD-Typ auch sagt, also übrigens, wenn euch das nervt mit den Fußgängerzonen, wir sind hier, dann klickt das. Ne? Und das finde ich, das muss man verstehen. Da muss man verstehen, dass die AfD nicht irgendwie nur ein negatives Bild der Zukunft zeichnet, sondern ein extrem positives. Dieser Kra.
Ja. Sie haben gerade die Basis genannt. Nein, nein, das ist nicht ganz so einfach. Positive Geschichten zu erzählen ist viel schwerer als negative.
Deswegen ist die AfD ja so gut.
Genau,
die erzählen
so.
Ja gute Geschichten.
Sie kann sich mit dem Ganzen, was da ist, das schlecht machen. Und das kommt auch gut an, weil natürlich immer jemand ein bisschen Frust hat und aus welchen Gründen
auch immer. Die AfD erzählt positive Geschichten. Die lachen, die fahren da mit einem dicken Auto vor, die sagen nicht, wir sind arm und der Westen hasst uns. Die sagen, wir sind geil und die sind dumm. Das ist dieses Ost-Ost-Ostdeutschland, weswegen die Leute da hingehen, nicht weil sie irgendwie heulen.
Ganz kurz, wir haben ja auch einen Parteienforscher hier. Müssen die anderen Parteien, die politischen Gegner der AfD, da einen enormen Nachrüstungsbeschluss fassen, in diesem Bereich, in den sozialen Medien, satisfaktionsfähig zu werden, damit man der AfD dieses Feld nicht nahezu monopolartig überlässt?
Wenn man moderne Mobilisierung betreibt, gehört das natürlich heute mit dazu. Und das ist, wie hier eben dargestellt, bisher vernachlässigt worden. Aber wenn man irgendwie es versucht zu kopieren, dann wirkt es auch nicht authentisch. Das ist genau das Problem, das spürt man sofort. Mhm. Diese zukunftsängstliche Empörungsbewegung, auf die thematisch ja mit der die AfD einhergeht, ich finde, bei den jungen Leuten ist es interessant zu sehen, hängt es auch mit dieser politischen Einsamkeit zusammen, dass sie infrastrukturell nicht nur benachteiligt sind, sondern keine Konsequenzen haben, eigentlich da rauszukommen. Und Modernisierungskosten für sie offenbar höher sind im Moment als für andere. Die Aussicht, etwas selbstständig mieten zu können, unmöglich wird. Also solche Dinge bewegen junge Menschen, dass die Perspektive, Zukunft zu erwarten, unter den ökonomischen Rahmenbedingungen schwer ist.
Und das
ist aber auch der Drehpunkt für die anderen Parteien. Wenn Politik gemacht wird, die junge Menschen erreicht, erreicht man natürlich sie auch für demokratische Parteien wieder. Es ist also an der Möglichkeit auch gelegen, entsprechende Politik zu machen, die junge Menschen umsetzen können und erreicht.
Aber man darf auch nicht vergessen, wenn wir auf die jungen Leute schauen, also die 16-Jährigen, 18-Jährigen, sie sind im Prinzip in Krisen sozialisiert worden. Wenn wir auf die letzten Jahre schauen, wir hatten die Pandemie, wir hatten den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben sie sind in einer sehr krisenhaften Zeit sozialisiert. Eine der erfolgreichsten Kampagnen war die Döner wieder für 3-Euro-Kampagne. Das heißt, die jungen Leute müssen schauen zu, wie die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind und so weiter und so weiter. Also es ist nicht so, auch das ist ein Grund, weswegen die jungen Leute die AfD wählen.
Das kann ich auch noch einen nennen.
Und wir wissen aber auch, Herr Lochthofen, das wiederum ist sehr volatil, Herr Korte. Also noch vor wenigen Jahren galten die Grünen beispielsweise als die Partei, unglaubliche Begeisterung bei den Jugendlichen ausgelöst haben. Also diese Gruppe ist doch eine Gruppe, von der ich doch sehr hoffe, dass wir sie zurückholen können. Dass wir sie sozusagen zurückholen können in die demokratische Mitte.
Ja. Als ich jung war, und Sie auch, reichten lange Haare dazu, provokant zu sein, Rock'n'Roll zu hören, im Osten eine Jeans zu haben, aus dem Westen, das war schon alles sozusagen kontra. Im Westen hat man die 68er gehabt, der linke Mainstream ist in der Gesellschaft angekommen, der ist in allen Parteien, letztlich selbst die CDU und alle sind beschäftigt mit Klima, mit den ganzen Themen, die damals
hochgehen.
Das heißt, auch als Junge, ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber als Junge heute zu sagen, sich abzusetzen von dieser Gesellschaft, kannst du dich ja, es gab ja eine euphorische, aber wirklich naive Vorstellung, dass Fridays for Future, dass das die junge, neue Generation sei. Das waren ein paar wohlhabende, nette, kleine Kinder, die sich da hingestellt haben. Und die sollen das auch machen, die sollen das auch weitermachen, weil tatsächlich der Druck notwendig ist. Aber in der Summe hat das doch nicht die Jugendbewegung geprägt. Und im Osten schon gar nicht. Und insofern, sage ich mal, sind die in eine Lücke gestoßen. Und das ist natürlich jetzt ein Teil der Jugendkultur. Gefährlich.
Sie haben ja selbst gerade noch ein Stichwort gegeben, dass die Jungen, also die Grünen, übrigens auch die FDP, glaube ich, waren die beiden Parteien, die bei den jungen Erstwählern bei der letzten Bundestagswahl, die liegt keine 3 Jahre
die
zurück.
Die Zitrusparteien.
Die haben abgeräumt bei den Jungen. Und jetzt sehen die unter ferner Liefen, die FDP taucht gar nicht mehr auf. Jetzt ist ja nicht nur die FDP vermöbelt worden, sondern auch die Grünen, auch wieder in Brandenburg. Müssen die Parteien jetzt, wenn man deren Zukunftsprojektion ansieht, sie haben zwar ihre Hochburgen in Westdeutschland, aber zumindest die Grünen, auch die FDP, sind ja durch die Ampelpolitik massiv unter Druck. Müssen die mit dem mittelfristigen Abwracken rechnen?
Nö, Überhaupt nicht. Also die müssen anerkennen und tun das auch, dass jetzt einfach das Momentum im Moment woanders liegt. Das ist ja, wie gesagt, wie Frau Hensel gesagt hat, nicht nur in Deutschland so. Es gibt sozusagen eine Gegenbewegung zu dem, was in den Jahren davor passiert ist. Und das muss man jetzt sozusagen aushalten, das halten die auch aus. Was sie, glaube ich, schaffen müssen, ist erstens eine, also im Moment in der Bundesregierung eine katastrophale Vorstellung, weil die beide um Deutungshoheit ringen. Aber ich sehe das auch als ein mediales Problem oder ein teilweise auch mediales Problem, dass immer drauf geschaut wird, was geht nicht, was geht nicht, was geht nicht, wo hat einer rumgezickt, dann haut irgendeiner auf Twitter was raus, was brisant klingt, den rufen dann 17 Leute an und die anderen 80, die gerade Sacharbeit machen, für die interessiert sich keiner. Das überträgt sich dann in die Debatten. Die Leute lesen jetzt nicht alle nur Schlagzeilen und gucken sich das nicht selbst an, aber das halte ich im Moment für eine Art Hochkochen von einer Hysterie, sage ich mal, in Bezug auf Politikbeobachtung, die dazu beiträgt, dass viele Leute im Land das Gefühl haben, dass nicht mehr so richtig viel
funktioniert. Vielleicht kann ich da noch mal einhaken. Es gibt viele Menschen, speziell auch in den neuen Bundesländern im Osten, die Veränderungsangst haben zunehmend. Das heißt, jeder, der ihnen erzählt, es muss sich nichts ändern, wir fahren weiter Diesel, dann bist du einer von uns. Wir machen das nicht, wir machen das nicht, wir machen kein Klima und so. Und wenn wir die Grünen nicht wählen, findet auch der Klimawandel nicht statt. Das haben die alles nur aufgepauscht. Das heißt also, die Leute ziehen sich zurück, weil natürlich sehr viele Krisen, sehr viele Dinge auf sie einströmen, einschließlich dieses unsäglichen Krieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat und den Sarah Wagenknecht mit Sicherheit nicht beenden wird, weil es eine ganz andere strategische Überlegung bei den Russen gibt. Darüber können wir uns mal eine ganze Stunde unterhalten, warum die das so machen. Das lesen sie jeden Tag in den russischen Medien.
Eine Nachfrage, Sie sagen Veränderungsangst. Wenn die AfD tatsächlich dort die politische Macht erringen sollte, gibt es eine Menge Veränderungen.
Das wissen die Leute nicht. Die Leute, das heißt, wenn Sie das Wirtschaftsprogramm lesen, dann wissen Sie doch, es ist eine vollkommen ostfeindliche Partei im Kern, weil sie neoliberal gegründet worden ist. Und da steckt alles noch da drin. Die erzählen alles, was die Leute hören wollen. Und die Leute nehmen das für bare Münze. Sie projizieren ihre Sehnsüchte auf so eine Art von Politik.
Aber um nochmal auf die Ampel zurückzukommen, da würde ich Frau Haupt dann doch ein wenig widersprechen wollen. Also die Zeiten sind nicht rosig und auf die Ampel kommen schwere Zeiten hinzu. Und da sind auch die Ergebnisse jetzt bei den ostdeutschen Wahlen wirklich ernüchternd und erschütternd für eigentlich alle Parteien. Keiner der drei Ampelparteien wird in Zukunft noch irgendeinen Vorteil daraus haben, dass dieses Bündnis noch bis zum Ende wird durchhalten. Die werden bis zum Schluss weitermachen, aber es zieht im Prinzip alle drei Regierungsbeteiligten nur noch in den Keller. Gleichzeitig werden jetzt Olaf Scholz... Jetzt
aufhören. Nee, mein Punkt nein, ist aber, nein, warum aber, das so ist.
Also ganz kurz. Und gleichzeitig werden wir eben erleben, dass sowohl Robert Habeck, der jetzt bald seine Kandidatur ausrufen wird, Friedrich Merz es schon getan hat, Olaf Scholz eventuell. Gleichzeitig werden alle Parteien versuchen, jetzt in den Wahlkampf zu starten. Und das bedeutet sozusagen eigentlich...
Hat am Montag begonnen.
Das bedeutet eigentlich, Frau Haupt, nichts Gutes, sondern eher, dass die Profilierung auf Kosten des jeweils anderen noch eher zunehmen wird. Mhm. Und wir haben eben, und das ist das Letzte, was ich noch sagen möchte, wir sehen eben auch eine CDU, und auch das ist ein Grund, weswegen die AfD im Osten so stark geworden ist. Wir sehen eine CDU, die Narrative der AfD doch weitgehend, nicht übernommen, aber doch sehr stark intoniert, wenn nicht sogar ein Stück weit kopiert. Nee. Und auch das ist der Anstieg der AfD im Osten, die 10%, die Partei in den letzten anderthalb Jahren gewachsen ist, die geht sowohl aufs Konto der Ampel als auch auf das von CDU, CSU. Ja,
gut, dem würde man weniger widersprechen als der Frage, dass natürlich auch SPD und FDP jetzt nach Solingen auf diesen Zug mit aufgesprungen sind. Ich würde gerne mal das Stichwort noch auf...
Die ziehen vor allen Dingen auch Nichtwähler sehr stark
an. Ja, dass die Wähler gegen ihre Interessen wählen. Ja. Also sozusagen den Ast absägen, wenn sie, ich sag jetzt mal, AfD wählen, auf dem sie sitzen.
Ja, das ist also kein neues Phänomen. Man wählt bestimmte Projektionen, aber ist sich dessen nicht bewusst, dass man viel gegen die eigenen Interessen auch wählt. Das ist international so. Wir haben eben nicht nur informierte Wähler, sondern wir haben auch kognitive Versager. Ich schließe mich da auch gar nicht aus. Aber es gibt emotionale Wähler, es gibt Koalitionswähler, es gibt Layout-Wähler, es gibt ganz viele verschiedene Typen.
Aber nein, das stimmt aber nicht. Die AfD wählen, das ist eine Erfolgsgeschichte für die Anhänger.
Nein, die AfD
doch natürlich, die sind
natürlich
sichtbar geworden,
ja, Herr Korte. Aus vielen Gründen
die sind AfD sichtbar, haben sich
aber
zurück auf die
Grund,
politische
ja
und mediale Landkarte katapultiert. Wir haben in diese ostdeutschen Räume gar nicht mehr geschaut, bevor es die AfD gegeben hat.
Das ist ein großer Argument Erfolg. Von dem war ja zu sagen, die ist von wohlhabenden Professoren im Taunus gegründet worden.
Ja, das ist ein anderer Aspekt.
Neoliberales betriebswirtschaftliches Konzept. Und vieles tragen sie von diesem Neoliberalen durchaus mit.
Das aber Leute ist, das wählen ist der Hintergrund. Nicht gegen, ich glaube, Leute wählen nicht grundsätzlich gegen eigene Interessen, sondern sie werden, sie, auch sie nehmen
aber doch, viele doch, der doch, Wähler. Ich muss jetzt leider, ich muss die Chance auf nicht. Ich muss
andere. Es ist ein Abwägen von Interessen. Ja, man wählt gegen seine Interessen, aber dann in einer anderen Phase.
Kein neues Fass aufmachen. Wir sind am Ende der Sendung. Ich wollte jetzt gerade die etwas niedrige Tonlage nutzen, zu sagen, wir haben leider nur 44 Minuten und 30 Sekunden. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir es länger gemacht. Aber wir werden dieses Thema natürlich auch wie viele andere weiterhin im Auge behalten. Ich bedanke mich bei Friederike Haupt, bei Jana Hensel, bei Karl Rudolf Korte und bei Sergej Lochthofen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Selenskys Vorstoß. Welche Chancen hat sein Friedensplan? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer. Darin die Rede von Selenskyj heute vor der Generalversammlung der UN in New York. Und morgen wollen wir ja über dieses Thema reden. Bleiben Sie bei uns.